Zwischen Kölsch und Kebab. Geschmacksgeschichte aus dem Fädel. Kapitel 1. Gruß vom Schreibtisch. Den richtigen Einstieg zu finden, ist in vielen Lebensbereichen nicht ganz einfach. Soll dieser ein Projekt einleiten, dem man über 5 Jahre entgegengefiebert hat, wird es kaum müheloser. So sitze ich hier an meinem Schreibtisch an einem einigermaßen sonnigen September-Samstag und suche seit nunmehr 2 Stunden nach den richtigen Worten, um die Monumentalität, welche dieses Buch für mich hat, für die Leserschaft greifbar zu machen. Dem einen oder der anderen wird es an dieser Stelle womöglich etwas dick aufgetragen erscheinen. Schließlich handelt es sich doch nur um ein weiteres Buch über die Stadt Köln, dessen erstrebenswertestes Ziel es ist, in einem halben Jahr auf dem Grabbeltischen der hiesigen Buchhandlung für 3,99 € angeboten zu werden. Sollten Sie dieses Buch zu einem teureren Preis erstanden haben, grämen Sie sich nicht. In einer immer teurer werdenden Welt unterstützen Sie jemanden, der Geschichte studiert hat. Finanzielle Freiheit wird mir ebenso fremd bleiben wie maßvoller Alkoholkonsum dem Karneval. Monumental ist zweifelsohne das richtige Adjektiv, wenn es um die Beschreibung meiner Gefühlslage gegenüber diesem Buches geht. Als ich im Jahr 2017 am Hörsaal der Justus-Liebig-Universität in Gießen durch die Entstehungsgeschichte der Mayonnaise Erleuchtung fand, wusste ich unmittelbar nach Vorlesungsschluss, dass ich innerhalb dieses Themenbereiches ein Buch anfertigen möchte. In meiner vorschnellen Art hielt ich damit auch nicht lange an mich und verbreitete die frohe Kunde schneller, als man ein Kölsch trinken kann. Alsbald sollte ich aber merken, dass man etwas derartiges nicht über Nacht macht und meine Zeit neben dem Studieren, gelegentlichem Arbeiten und ausgiebigem Ausleben des Studentendaseins knapp bemessen war. Die Problematik Zeit verbesserte sich in den nächsten Jahren kaum. Der Stendrian nahm zwar ab, doch dafür musste mehr geschuftet werden, denn mit meinem Umzug nach Köln im Jahr 2020 vervielfachten sich meine Lebenshaltungskosten in außerordentlichem Maße. Weil mich das Thema aber langfristig nicht losließ und es mir unter den Nägeln brannte, konnte ich nicht gänzlich untätig bleiben und startete den Podcast Geschmacksgeschichte. Der große Hype ist bis heute ausgeblieben, aber Geschmacksgeschichte wird immer noch produziert und ich bin auf das Projekt stolzer als auf jeden Abschluss, den ich bislang erreichen konnte. Das hat gleich mehrere Gründe. Offensichtlich sind natürlich die daraus erlangten Erkenntnisse. Die Geschichte der populärsten Speise und Getränke hat das gehalten, was ich mir anhand der Historie der Mayonnaise versprochen habe und sich mit Blick auf globale Ess- und Trinkkultur als wichtiger Forschungsgegenstand entpuppt. Trotzdem ist das Thema alles andere als trocken und die einzelnen Storys lösen mitunter die verschiedensten Emotionen aus. So erreichen die Erzählungen bisweilen ein ungeahntes Level an Spannung, wie beispielsweise beim schottischen Teespion Robert Fortune, der im 19. Jahrhundert im Auftrag Großbritanniens Teepflanzen aus China schmuggelte, damit man sich dahingehend aus einer gewissen Abhängigkeit lösen konnte. Da die meisten Pflanzen jedoch noch auf seiner Reise verendeten, lässt sich diese Mission wohl eher als gescheitert kategorisieren. Manche Geschichten warten zwar mit weniger Spannung auf, laden dafür aber zumeist zum Schmunzeln ein. Ein Paradebeispiel dafür ist uns begegnet, als wir im Rahmen von Geschmacksgeschichte im Sommer 2021 die Pittermanns Distillerie in Köln Bilderstöckchen besuchten. Dort wird die kölsche Tradition der Schnapsproduktion aufrechterhalten. Schließlich ist der Schabau den trinkfreudigen Kölnern heilig. Trotz dieser Verbindung zum Vergangenen scheut man sich aber auch nicht, neue Wege zu gehen und produziert neben Gin und Geneva auch Kölns ersten Whisky, den Unchained Single Malt Whisky. Schon der Name dieses Gesöffs macht hellhörig. Doch noch neugieriger wird man beim Betrachten des Etiketts der Flasche. Auf jenem befindet sich die Abbildung eines Affen, der sich offensichtlich aus seiner Gefangenschaft befreien konnte, da eine zerrissene Kette an seinem Knöchel baumelt. Sehr erstaunt waren wir, als uns Destillateur Peter Esser erklärte, dass es sich dabei nicht um künstlerische Freiheit handelt. Die Geschichte des Schimpansens Petermann, die namensgebend für den Unchained Single Malt Whisky werden sollte, zählt mit Sicherheit zu den kuriosesten Stories der jüngeren Stadtgeschichte Kölns. Als Jungtier kam jener Petermann zu Beginn der 1950er Jahre aus Afrika über die Niederlande nach Köln und zog dort in den Zoo ein. Wie vielen seiner Artgenossen stand ihm in Europa dieser Zeit keine angenehme Zukunft bevor, da Affen zur Belustigung der Menschen dressiert und verkleidet wurden. So erging es auch dem heutigen kölschen Original und Symbol für Freiheit. Er wurde auf Karnevalsveranstaltungen präsentiert musste Werbeclips drehen und man brachte ihm sogar das Mofa-Fahren bei. Das ging an dem Tier selbstverständlich nicht spurlos vorbei und er entwickelte starke Verhaltensstörungen, die eine gesteigerte Aggressivität zur Folge hatten. Ab einem gewissen Zeitpunkt konnte man ihn deshalb nicht mehr präsentieren wie zu früheren Zeiten. Doch ein Leben mit seinen Artgenossen war Petermann aufgrund seiner Vermenschlichung nur bedingt möglich. Zwar fand er in der Schimpansen Susi gewissermaßen eine Gefährtin, doch sah Petermann sie wohl zu Lebzeiten stets als etwas anderes als das, was er war. Das hinderte die beiden aber nicht daran, am 10. Oktober 1985 in einer Bonnie- und Clyde-ähnlichen Situation aus dem Kölner Zoo auszubrechen. Dabei griffen sie den ehemaligen Zoodirektor Gunther Nogge an und verletzten ihn schwer. Petermann wurde noch an Ort und Stelle erschossen, Susi wiederum etwas später von der Polizei abseits des Zoogeländes. Es ist ein tragisches Ende für eine Geschichte, die vermutlich niemals hätte gut ausgehen können, da das mangelnde Verständnis für den Umgang mit solchen Tieren das Schicksal jener frühzeitig besiegelte. Doch das Echo auf den Tod Petermanns war in Köln nicht zu überhören. In den 1990er Jahren wurde er zum Symbol für Freiheitskampf und der Mythos um sein Wesen blieb in der Stadt präsent. Heute ist seine Geschichte weitaus weniger populär, weshalb es schön zu sehen ist, dass die Petermanns-Distillerie jener neues Leben eingehaucht hat. Es verdeutlicht das in Köln sehr präsente Zusammenspiel von Tradition und Modernität, welches uns über den Verlauf dieses Buches einige Male begegnen wird. Die gesammelten Erkenntnisse gaben und geben dem Projekt einen ganz besonderen Reiz und haben letztlich auch den Stein ins Rollen gebracht. Dass jener über die Dauer nicht in Stocken geraten ist, verdanke ich der fortwährenden Unterstützung vieler Freunde und meiner Familie. Wer Danksagungen gewöhnlich genauso ermüdend findet wie ich, ist herzlich eingeladen, den folgenden Paragraphen zu überspringen. Doch als jemand, der erstmals Verfasser einer solchen ist, verstehe ich den Wert, welchen jene für den Autor oder die Autorin hat. Ohne die folgenden Personen hätte es dieses Werk in solchem Umfang nicht geben können. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Jonas Padeike, der verantwortlich für die fotografischen Meisterwerke in dieser Niederschrift ist, sowie Moritz Grunewald, der Stift und Pinsel nicht hat ruhen lassen, um Illustrationen zu erstellen, die ihresgleichen suchen. Außerdem bin ich meinem Mitbewohner und Haus- und Hofkomponisten Julian Leidig zu großem Dank verpflichtet. Seine Mitarbeit an dem Buch war zwar eher passiver Natur, indem er mich beim Schreiben mit den feinsten musikalischen Klängen versorgt hat, doch im Kontext von Geschmacksgeschichte hat er mit verschiedensten Kompositionen einen großen Beitrag geleistet. Die wohl bekannteste stellt das Intro des Geschmacksgeschichte-Podcasts dar, welches mir bei jeder Aufnahme einen zusätzlichen Motivationsschub verleiht. Apropos Podcast. Großer Dank gilt auch meinem Mitstreiter am Mikrofon Nico Gosepart, der mein historisches Gebabbel seit Staffel 3 mit seinem ruhrpöttischen Charme begleitet. Nicht zuletzt ist noch einer der wichtigsten Personen im Prozess der Buchveröffentlichung zu danken, dem Lektor. In diesem Fall namentlich Nikolas Krudewig, mein ehemaliger Mitbewohner und Kommilitone aus Gießen, der seit jeher hinter mir aufräumt, wenn es um Flüchtigkeitsfehler und die Missachtung bestehender Kommaregeln geht. All jene mir wichtigen Menschen haben dies hier möglich gemacht. Beim Aufschlagen der ersten Seite sind der aufmerksamen Leserschaft womöglich die Logos der Stadt Köln und des Kölnischen Stadtmuseums aufgefallen. Jene haben sich dort nicht hin verirrt, sondern wurden gezielt an Ort und Stelle platziert, da dieses Projekt von Stadt und Museum mit finanziellen Mitteln unterstützt wurde. Es ist anzuzweifeln, dass es ansonsten zu dieser Niederschrift gekommen wäre, weshalb ich auch dafür sehr dankbar bin. Auch im Hinblick auf den Arbeitsumfang öffnete sich für mich noch ein sehr willkommenes Türchen, denn ein solches Buch schreibt sich leider nicht über Nacht. Studiert man aber hauptsächlich noch neuere Geschichte an der Universität zu Köln und arbeitet nebenbei als studentische Hilfskraft innerhalb jener Institution, bleibt kaum ein anderes Zeitfenster übrig. Als ich die Bestätigung der Stadt Köln für das Projekt bekommen habe, bahnte sich bei mir langsam aber sicher die Masterthesis an, die zusätzlich ein außerordentliches Maß an Arbeit versprach. Jedoch keimte in mir die Hoffnung auf, dass sich womöglich, eventuell, ganz vielleicht beide Projekte vereinen ließen und ich so keines von beiden halbherzig machen müsste. So sollte es dann tatsächlich auch kommen und aus viel Wirrwarr wurde ein perfektes Ganzes. An diesem Punkt sollte ohne jegliche Übertreibung klar sein, dass dieses Buch nicht weniger als mein Schicksal ist. Zugegebenermaßen hatte ich in der Vergangenheit bereits in größeren Dimensionen gedacht und wollte Geschmacksgeschichte auf globaler Perspektive verschriftlichen. Doch jetzt, wo sich das Projekt dem Ende zuneigt, merke ich, dass es genau das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt war. Ich bin zwar kein geborener Kölner, doch für jemanden aus dem ländlichen oberbergischen Kreis ist die Domstadt der nächste urbane Anlaufpunkt, sodass man sich auch mit dem Lebensgefühl identifizieren kann. Wenn man sich viel draußen auf den Straßen aufhält, so passiert einem fast jeden Tag etwas typisch Kölsches. Und in den meisten Fällen steht es in Relation zu der besonderen Art der hiesigen Bevölkerung. Köln ist seit der Bombardierung des Zweiten Weltkrieges sicherlich nicht mehr die schönste Stadt Deutschlands, doch konkurriert in meinen Augen definitiv um den Titel der charmantesten. Deshalb hoffe ich mit diesem Werk, die Ess- und Trinkkultur, die auch das einzigartige kölsche Lebensgefühl widerspiegelt, standesgemäß darzustellen und wünsche einen angenehmen Lesegenuss.